Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von Die Tierklinik, dem Podcast für Veterinärmedizin aus Düsseldorf. Ich bin Hans Onkelbach, arbeite als Journalist in Düsseldorf und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Dr. Maximilian Kraus, Inhaber und Leiter der Tierklinik Düsseldorf. Es werden manchmal Gäste dabei sein und wir sprechen über den gesamten Bereich der Tiermedizin. Damit wollen wir eine Brücke schlagen. Wir wollen einerseits informativ sein für Tierhalterinnen und Tierhalter, aber auch fachlich fundiert für andere Tierärzte und Tierärztinnen. Max, wir kennen uns schon ziemlich lange. Wir sprechen aber heute zum ersten Mal in einem Podcast miteinander, also eine echte Premiere für uns. Vielleicht stellst du dich und die Tierklinik Düsseldorf erstmal vor.
Ja, Hans, das freut mich, dass wir jetzt nach so langer Zeit zum ersten Mal hier sitzen und den ersten Podcast zusammen aufnehmen. Ja, ich bin Max Kraus, bin ein echter Düsseldorfer Jung, in Düsseldorf geboren, bin jetzt in zweiter Generation Tierarzt in Düsseldorf, leite die Tierklinik Düsseldorf. Wir verstehen uns als Überweisungszentrum, als Notfalltierklinik, haben ein großes Spektrum an Spezialisten und arbeiten da halt Hand in Hand mit vielen nationalen, internationalen Spezialisten und sind halt, wie man so schön sagt, multidisziplinär unterwegs, was auch wirklich jeden Tag aufs Neue Spaß macht.
Ich würde gerne zwei Stichworte aufgreifen. Das eine ist das Stichwort Notfall und das andere ist Überweisungsklinik. Das heißt, du wendest dich an andere Tierärzte, stehst denen bei besonderen Fällen zur Verfügung mit deinem Team. Und das andere ist die Notfallsituation. Könntest du beides nochmal ein bisschen erklären?
Notfall bedeutet halt, oder fangen wir es vielleicht so an, Tierklinik ist ja ein geschützter Begriff. Du darfst dich in den Kammer Nordrhein, das ist in Deutschland nach Kammern unterteilt. Und in unserem Kammergebiet ist es so, du darfst dich nur Tierklinik nennen, wenn du 24 Stunden 7 Tage die Woche einen Tierarzt und eine Helferin im Haus hast. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann hast du keinen Klinikstatus. Das haben wir. Wir gehören dazu wenigen, die es überhaupt noch in Nordrhein-Westfalen gibt. Weshalb wir dann halt die Anlaufstelle sind, wo Kolleginnen und Kollegen zu uns überweisen, nachts, am Wochenende, aber auch natürlich Tierhalter, Tierhalterinnen auch nachts und am Wochenende und auch tagsüber uns aufsuchen können. Überweisungszentrum versteht sich dadurch ähnlich wie es in Normalmedizin ist, dass wir natürlich Spezialisten haben, die davon leben, wirklich nur in ihrem Spezialgebiet arbeiten zu können. Das heißt, du bist mit deinem Hund, du hast einen Hund, das weiß ich, bist bei deinem Haustierarzt und der sagt, ja, Hans, hör zu, oder Herr Onkelbach, hör zu, ich komme mit diesem Problem einfach nicht mal weiter, fahr jetzt in die Tierklinik, fahr jetzt zu den Spezialisten, die haben weiterführende Techniken, die machen können, die haben weiterführende diagnostische Möglichkeiten, die machen können, fahr dahin und die machen das. Und das ist halt das, was wir dann sind. Wir sind dann das Überweisungszentrum, dass die Patienten zu uns kommen. Wir versuchen die dann auch natürlich in Rücksprache mit den Haustierärzten bestmöglich zu versorgen und danach den Haustierarzt wieder mit ins Boot zu holen, dass er oder sie die Nachsorge für uns dann wieder weitermacht.
Okay, die wichtige Nachricht, glaube ich, ist für die normalen Hunde, Katzen, Tierhalter, dass ihr rund um die Uhr in Notfällen zur Verfügung steht. Man kann also wirklich nachts zu euch kommen, wenn irgendwas passiert ist.
Definitiv. Wir sind die Einzigen, die das in Düsseldorf bewerkstelligen. Wir sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für jeden da.
Kommen wir zum heutigen Thema. Es geht um den Kreuzbandriss bei Hunden.
Oh, interessantes Thema, der Kreuzbandriss.
Vielleicht erklärst du mal, was passiert da und wie wird das überhaupt diagnostiziert?
Ja, wie passiert der Kreuzbandriss? Das ist ein bisschen anders. Der Kreuzbandriss beim, wir sprechen, denke ich, heute einfach der einfache halber Nummer über den Hund. Der Kreuzbandriss beim Hund ist ein bisschen anders als der Kreuzbandriss, den wir bei Menschen kennen. Bei Menschen kennen wir das Skifahrerknie, das Fußballerknie. Du bleibst mit deinem Skischuh in der Skibindung hängen, drehst dich, hörst einen Knack und das Kreuzband ist durch. Das ist beim Tier oder beim Hund anders. Beim Hund ist es ein sogenanntes degeneratives Problem. Degenerativ bedeutet, dass einfach eine Degeneration besteht oder entsteht. Das heißt, immer so ein Stückchen von dem Kreuzband geht kaputt. Das Kreuzband muss man sich ein bisschen so vorstellen, wie ein Tauwerk, ein Tampen beim Boot, das in sich verzwirnt ist. Und das heißt, es reißt immer so ein kleines Stückchen von diesem Kreuzband. Und deswegen, wenn man so die Historie bei den Patientenbesitzern dann fragt, ja, wie lange ist der Hund denn lahm, dann sagen die im ersten Moment, ja, eigentlich ja erst seit gestern. Aber wenn man dann so ein bisschen nachbohrt, sagen die, ja, Erfahrungsgemäß, ja, der war so ein paar Tage lahm, dann war er wieder gut mit Schmerzen, weil mein Haustierarzt hat mir dann Schmerzmittel gegeben, dann ging es wieder gut. Und wenn man das eigentlich so aneinander reiht, merkt man, dass dieses Problem eigentlich schon ein halbes Jahr manchmal geht. Und wenn die dann zu uns kommen, dann sagen die, ja, aber jetzt war er gestern im Wald, der Hund, und jetzt ist er ganz lahm. Und dann assoziieren oft die Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben, aber auch die Patientenbesitzer, dass es einfach traumatisch ist. Das ist aber nicht so. Da reißt am Ende das letzte Stückchen. Also der Hund kommt aus dem Wald zurück und der Patientenbesitzer sagt, ja, jetzt ist er völlig lahm und sagen, jetzt ist es kaputt gegangen. Das stimmt dahingehend, dass das letzte Stückchen kaputt gegangen ist. Aber dieser degenerative Prozess, der war schon viel, viel früher da. Und man muss sich das so vorstellen, immer es reißt so ein kleines Stückchen, Hund ist lahm, mit Schmerzmitteln, Ruhe, ist er dann weniger lahm, wird wieder besser und am Ende reißt das letzte Stückchen und dann haben wir eine Instabilität im Knie, also eine übermäßige Beweglichkeit im Knie und dann werden uns die Hunde vorgestellt, dass sie einfach lahm laufen.
Und ihr macht dann, dieses Stichwort habe ich gehört, eine Ganganalyse oder im MRT wird er untersucht oder mit einer Minikamera?
Genau, also es gibt verschiedene, also in erster Instanz ist es so, dass der Kreuzbandriss als solches eine klinische Diagnostik ist. Klinisch bedeutet, wir machen eine Untersuchung, eine orthopädische Untersuchung am Hund und fühlen halt diese Beweglichkeit, diese übermäßige Beweglichkeit im Knie, eine sogenannte Instabilität. Man spricht da auch von diesem Tibia-Kompressionstest, Schubladentest. Das kann man sich so vorstellen, dass man den Unterschenkel im Verhältnis zum Oberschenkel nach vorne verschieben kann, wenn das vordere Kreuzband gerissen ist. Und das ist eigentlich so, der Kreuzbandriss wird anhand einer klinischen Untersuchung festgestellt. Und alles, was wir weiter an Untersuchungen dann machen können, in Form einer Kernspintomographie, eines ganz normalen Röntgens, damit fangen wir eigentlich immer an, aber einer Kernspintomographie oder einer Arthroskopie, was eine sogenannte Gelenkspiegelung ist, ist das, dass wir uns dann den Meniskus anschauen können, das Kreuzband, das wissen wir ja eigentlich meistens, dass es gerissen ist, anhand der klinischen Untersuchung, aber dass wir dann mit den weiterführenden diagnostischen Möglichkeiten uns den Meniskus anschauen können. Weil wir in der Tiermedizin einfach noch nicht so weit sind, wenn der Meniskus kaputt ist, den nähen zu können. Und eigentlich sage ich immer, man sollte das Knie schon beim partiellen, also beim Teilriss des Kreuzbandes stabilisieren, um den Meniskus zu schützen. Weil wir einfach in der Tiermedizin nicht so weit sind, um den Meniskus nähen zu können, was in Normalmedizin geht. Das heißt, wenn der Meniskus kaputt ist, müssen wir ihn zum Teil entfernen. Und dann ist es natürlich nicht mehr eine so gutartige OP, weil dadurch die Funktion des Meniskus deutlich eingeschränkt ist.
Wir sind jetzt schon bei der OP. Grundsätzlich wird ein solcher Kreuzbandriss muss operativ behandelt werden.
Wir raten dazu an, den operativ zu behandeln, um einfach auch den Meniskus zu schützen. Weil mit der gewissen Zeit, wenn sich das Kreuzband instabile Knie durch diese Fibrose, durch diese Schwellung, sage ich mal, der Gelenkkapsel wieder selbst stabilisiert, diese Zeit kann so lange dauern, dass bis dahin der Meniskus kaputt geht. Und dann tritt der Hund meistens nicht mehr ordentlich auf, weil er einfach Schmerzen hat.
Das passiert am rechten Bein. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das linke Bein auch betroffen ist dann?
Wir sagen meistens so, dass wir in 50% der Fälle uns binnen eines Jahres für die andere Seite auch sehen.
Macht es dann Sinn, das dann gleich in einem, salopp gesagt, in einem Abwasch beides zu machen? Oder geht das?
Nein, weil wir natürlich nicht etwas operieren oder behandeln, wenn es nicht nötig ist. Ja. Wir machen ja diesbezüglich keinen elektiven Eingriff, um etwas prophylaktisch zu stabilisieren.
Du hast eben gesagt, degenerative Gründe. Das heißt, für mich als Laien ist das Verschleiß, Alterserscheinung. Kann aber auch durch Bewegungen, durch Vertreten oder sonst wie passieren.
Also in großen Anteil der Kreuzbandrisse beim Hund sind degenerativ, was ich eben gesagt habe, so um über 90%. Es gibt auch traumatische, also wie das Fußballerknie, dass der Hund irgendwo hängen bleibt und dann sich wirklich das Kreuzband reißt. Oder gerade bei jungen Hunden, dass sich das Kreuzband, das ist ja nichts anderes als ein Band, da ist das Band als solches stärker als der Knochen, dass aus dem Knochen rausgerissen wird. Das ist aber weniger als 5% der Fälle, die wir sehen, sind wirklich traumatische. Die meisten sind degenerativ. Deswegen auch, was ich eingangs sagte, dass wir nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere haben. Weil wenn Mutter Natur irgendwas nicht gut gemacht hat, dann macht sie es meistens ganz, also macht sie beide Seiten nicht gut.
Wie läuft die OP ab? Der Hund kommt zu euch, wird er sediert, ihr habt vorher untersucht, du hast eben gesagt, wie er das macht, MRT, Röntgen. Wie läuft das ab? Wie hoch ist der Aufwand? Womit muss ich rechnen als Tierhalter?
Also wir machen es meistens so, dass wir uns zweimal sehen. Das erste Mal ist an dem einen Tag, dass wir halt die Untersuchungen machen und mit den Patientenbesitzern die verschiedenen Optionen besprechen und dann schnellstmöglich in Rücksprache mit den Patientenbesitzern OP-Tag vereinbaren. An diesem OP-Tag kommen die Patienten dann morgens zwischen 7:45 bis 8:45 zur OP-Annahme und dann nimmt das Prozedere seinen Lauf. Wir fangen an mit einer Narkoseeinleitung. Die Patienten kriegen dann, ich sage immer vorher zu den Patientenbesitzern, ist-mir-egal-Tablettchen, dass sie einfach ja rosa Elefanten sehen, völlig entspannt sind. Und dann werden die halt von den Anästhesisten vorbereitet, werden abgelegt, werden geschoren, kriegen bei uns alle immer eine Epiduralanästhesie. Das vergleiche ich immer so ein bisschen. Also Humanmediziner würden mich jetzt auslachen, aber mit der PDA, was die Frau beim Kaiserschnitt bekommt, dass einfach kein Schmerz da ist. Das hat die Folge für uns, dass wir einfach viele, viele Mittel nehmen können, aber dadurch die Nebenwirkung aller Mittel reduzieren können, weil wir von allem was nehmen, aber davon weniger. Dann fangen wir mit dem Röntgen an, schauen, ob wir auf dem Röntgen deutliche Veränderungen sehen, machen auch anhand des Röntgens unsere Messungen, die wir dann brauchen für die OP, und dann halt in Rücksprache mit den Patientenbesitzern entweder eine Kernspintomographie vorneweg, dass wir uns halt mit der Kernspintomographie die Menisken anschauen, dass das Kreuzband gerissen ist, das weiß ich anhand meiner klinischen Untersuchung, aber dass wir uns die Menisken anschauen und dann machen wir es eigentlich so, dass jedes Knie schauen wir einmal mit der Kamera rein. Dass wir uns die Menisken anschauen, Menisken palpieren. Wir haben da spezielles Instrumentarium für. Man nennt das so eine Art Fühlhaken, dass man schaut oder fühlt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Kamera schaut man, aber mit dem Haken fühlt man, ist irgendwo ein Riss im Meniskus. Und wenn dieser Riss da ist, dann muss leider der Meniskus entfernt werden. Oder halt, wenn er an der Innenseite ist, dann wird er halt geglättet. Was man in der Humanmedizin auch immer hört, dass der Meniskus geglättet wird, das machen wir dann auch. Und wenn das dann so ist, dann machen wir eine Umstellung des Knies, dass wir einfach kein vorderes Kreuzband mehr brauchen. Und dann wird die Biomechanik geändert, wird ein bisschen dem menschlichen Knie angeglichen, dass wir das vordere Kreuzband nicht mehr brauchen. Und dann ist das Knie stabilisiert.
Und der Hund kann später, wenn das alles verheilt ist, kann der wieder normal laufen?
Ja, der Hund, die laufen, sollten normal laufen nach spätestens 6 Wochen. Es ist immer so, die gehen am Tag der OP, gehen die abends wieder nach Hause mit einem kleinen Druckverband. Der Druckverband eigentlich dafür, dass wir die Schwellung, die wir durch die Gelenkspiegelung hervorgerufen haben, dass wir die minimieren. Und dieser Verband bleibt maximal eigentlich 24 bis 48 Stunden drauf, wird dann entfernt. Und ich rate dann an, spätestens 3 Tage nach der OP mit der Physiotherapie anzufangen.
Vorab noch eine andere Frage. Wenn die OP, ich nenne es jetzt mal normal verläuft, wie lange dauert das insgesamt? Wie hoch ist der Aufwand zeitlich?
Zeitlich ist es so, dass der Aufwand, man muss ja mal unterscheiden, wie lange sind wir mit dem Patienten beschäftigt. Also die Anästhesisten sind sicherlich 2, 2,5 Stunden mit dem Patienten beschäftigt. Die reine OP-Zeit ist 30 bis 45 Minuten. Natürlich, die Anästhesisten brauchen länger, Vorbereitung, Nachbereitung, Scheren, Einwaschen, Auswaschen, alles, das ganze Equipment aufbauen. Also wie gesagt, deswegen, also die Patienten, wir sind mit den Patienten 2,5 Stunden beschäftigt.
Ist der Aufwand auch abhängig von der Rasse der Hunde oder von der Größe der Hunde?
Nee, eigentlich nicht. Im Groben und Ganzen, gut, beim ganz großen Hund ist es natürlich so, dass man vielleicht eine Schraube mehr benutzen muss als beim Kleinen. Dafür ist es beim Kleinen filigraner. Im Groben und Ganzen ist der zeitliche Aufwand ähnlich.
Stichwort Schraube, muss die nachher wieder raus oder bleibt die drin?
Ich handhabe es immer so, dass ich sage, wenn es keine Probleme macht, lasse ich alle Implantate im Tier. Rate aber immer an, was wir aus Humanmedizin kennen, wenn ich irgendwo einen Herzschritt mache oder irgendwo ein Implantat habe, dass man einmal im Jahr Minimum nach den Implantaten schaut, in Form eines Röntgenbildes, um zu schauen, ist da irgendwo was präventiv, und wenn man da Veränderungen sieht, dass man dann sagt, man entfernt die Implantate.
Aus welchem Material sind diese Implantate?
Das hängt ein bisschen vom Hersteller ab. Wir haben teilweise Metall, also chirurgisches Metall, das ist sogenanntes 316L-Stahl oder auch Metalle mit Titanlegierungen oder komplette Titanimplantate. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Größe wir haben. Umso kleiner die Patienten sind, umso mehr Titan nutzen wir, weil es einfach leichter ist. Umso größer die Patienten sind, haben wir eigentlich eher Stahl, also dieses 316L-Stahl.
Du hast eben gesagt, spätestens nach 3 Tagen rätst du dazu, mit einer Physiotherapie anzufangen. Wie sieht das aus bei so einem Hund?
Es hängt natürlich immer so ein bisschen vom Charakter des Hundes auch ab. Wenn wir einen sehr, sehr gestressten Hund haben, der sich dabei nur verspannt, dann ist es etwas, was wir auch nicht anraten zu machen. Wenn wir aber jetzt einmal einen lieben Hund haben, der das wirklich toleriert, dann ja. Am Anfang, die erste Zeit, bis die noch eine Wunde haben, raten wir definitiv davon ab, irgendwas mit dem Wasser zu machen. Dann machen wir halt passive Bewegungen, Aktivierung der Gelenke, Aktivierung der anderen Muskulatur, Behandlung des anderen Beines.
Das heißt, ich als Halter muss dann das Bein also ein bisschen bewegen für den Hund, damit er sich wieder gewöhnt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Da gibt es ja Tierphysiotherapeuten für.
Ach so.
Und dann geht man als Halter, also wenn dein Hund jetzt, was ich nicht hoffe für dich, aber dass dein Hund mal ein Kreuzbandriss hätte, gehst du halt zum Tierphysiotherapeuten. Und die sind halt so spezialisiert, dass die dann schon wissen, was sie zu machen haben, und machen dann spezielle Tests. Je nachdem, in welchem Stadium wir uns nach der OP finden, machen die halt auch Belastungsübungen mit den Hunden, über Bälle laufen, aufbellen, jonglieren, Akupunkturübungen. Und dann, wenn die Wunde halt verheilt ist, werden halt Wasserübungen gemacht im Wasserlaufband, Gegenstromanlage wird dann benutzt, dass man einfach Muskelaufbau auch macht.
Ich nehme an, du hast in deinem Netzwerk Tierphysiotherapeuten, die du dann vermittelst.
Wir haben in unserem Netzwerk Tierphysiotherapeuten, können uns aber auch glücklich schätzen, dass wir eine eigene Tierphysiotherapie im Haus haben.
Ach so.
Dass wir auch da Hand in Hand mit den Kollegen zusammenarbeiten können.
Ja. Gibt es eigentlich Rassen, Hunderassen, die besonders anfällig sind für dieses Problem?
Ja, definitiv, leider ja. Rottweiler sind da zu nennen, Labrador-Retriever sind da zu nennen, als zwei große Gruppen, die definitiv viele, viele Kreuzbandrisse haben.
Warum sind diese Rassen besonders betroffen? Du hast gerade gesagt Rottweiler, Labrador-Retriever.
Das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Es gibt diverse Risikofaktoren, wo man sagt, einfach die Konformation des Gelenkes. Das ist vielleicht, man geht davon aus, dass es beim Rottweiler im Verhältnis ein bisschen enger ist. Das Gewicht, wir hatten ja schon angesprochen, dass es vielleicht Gewichtsprobleme gibt. Auch der Status, ob ein Tier kastriert ist oder nicht kastriert ist. Es gibt verschiedene Faktoren oder Ideen, aber wir wissen nicht hundertprozentig, was genau die Ursache ist.
Diese Nachbehandlung, also hier beim Tierphysiotherapeuten, über welchen Zeitraum reden wir da?
Wir sagen meistens immer definitiv bis zur ersten Röntgenkontrolle, die ersten 6 Wochen. Und dann ist es eigentlich auch, hängt es ein bisschen davon ab, wie die Patienten sich das zeitlich einrichten können. Ist es aber schon gut für den Muskelaufbau, das auch länger zu machen.
Gehört zu der Nachbehandlung, zu der Nachbetreuung auch eine Beratung, was Ernährung anbetrifft, für den Fall, dass der Hund vielleicht ein paar Kilo zu viel hat?
Ja, das machen aber dann die Kollegen von der Ernährungsberatung und nicht die Kollegen von der Chirurgie.
Das kommt also vor. Das,
ja, ja, es gibt ja auch.
Wie bei uns Menschen.
Es gibt ja auch Fachtierärzte für Ernährung. Die haben sich darauf spezialisiert, wirklich auch für Hunde individuell, wenn es jetzt ums Gewichtmanagement geht, individuell für das Gewicht angepasste Diäten zu machen.
Spielt das Alter des Hundes eine Rolle bei der Behandlung? Ist es bei älteren Hunden schwieriger oder bei jüngeren schwierig?
Ja, vielleicht kann man es dahingehend sagen, dass wir bei jüngeren Hunden, die noch im Wachstum sind, andere Techniken nutzen müssen. Die wachsen und ein junger Hund, der noch wächst, da ist es so, dass wir da Techniken nutzen müssen, wo wir die Wachstumsfuge nicht zerstören. Bei den Techniken, die wir bei älteren Hunden nutzen, können wir einfach durch die Wachstumsfuge durchschneiden, sage ich jetzt mal ganz platt. Also eine sogenannte Osteotomie machen. Das können wir natürlich bei jungen, noch wachsenden Hunden nicht. Da können wir, müssen wir tunlichst die Finger von der Wachstumsfuge weglassen.
Das Ziel ist danach wieder ein normales, schmerzfreies Leben für das Tier.
Definitiv, das ist auch das Ziel. Und wenn wir das nicht erreichen könnten, würden wir das auch nicht empfehlen.
Und das klappt in der Regel auch?
Ja.
Wie ist das eigentlich so, ich denke jetzt mal an die Tierhalter. Gibt es da bei euch so eine Parallelbetreuung, dass die auch ein bisschen ans Händchen nehmen? Weil die ringen sich ja unheimlich auf. Also zumindest, oder die sind sehr aufgeregt und nervös, dass ihr Liebling da jetzt liegt und muss operiert werden.
Ja, ich mache das meistens, oder wir machen das meistens so, dass wir eigentlich uns ganz glücklich schätzen können, dass wir eine relativ gute Verbindung mit der Straßenbahn zur Stadt haben.
Ja.
Dass ich den Leuten sage, dass sie sich besser in die Straßenbahn setzen, das Auto bei uns auf unseren Parkplätzen stehen lassen. Und dann einfach mit der Straßenbahn in die Stadt fahren, um freien Kopf zu bekommen. Und ich rufe die an, wenn alles vorbei ist, und machen sie sich in Ruhe auf den Weg, wieder zurückzukommen. Das ist aus unserer Erfahrung raus angenehmer für alle, sowohl für die Patientenbesitzer als auch für uns. Aber dass einfach die Patientenbesitzer nicht unten im Wartezimmer auf und ab piafieren, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen mit der Zeit. Das ist ja ein Familienmitglied, was bei uns dann behandelt wird, aber das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn unsere Kinder irgendwo nicht ganz krank gesund sind, dann piafieren wir auch. Und so ist es, dann können sie sich besser in der Stadt ablenken. Und dann fahren sie mit der Straßenbahn wieder zurück und dann gehen alle happy nach Hause.
Jeder, der einen Hund hat, wird das bestätigen können. Genauso ist das. Was macht ihr, wenn ihr bei der OP feststellt, dass der Meniskus wirklich geschädigt ist, kaputt ist?
Ja, zum Zeitpunkt jetzt ist es so, dass wir dann den Meniskus teilweise entfernen oder wenn er halt nur die Innenseite kaputt ist, dass wir den glätten. Wir sind aber gerade dabei, mit der Universität Utrecht und der Universität Nijmegen in Holland ein Meniskusimplantat zu etablieren, was in der Humanmedizin schon eingesetzt wird, dass wir das jetzt auch bei Hunden einsetzen. Das heißt, wenn wir sehen in der Operation oder in der Diagnostik vorher, der Meniskus ist kaputt, dann werden wir einen neuen Meniskus einsetzen können.
Ein Implantat so wie das, was du eben erwähnt hast, aus diesen Stoffen, die dann auch verträglich sind für das Tier und vom Körper nicht abgestoßen werden.
Genau, das ist dann eine Art, ich nenne das mal Plastik,
ja.
Das dann halt die Aufgabe des Meniskus übernimmt. Auch die Form, sieht aus wie ein normaler Meniskus, übernimmt dann die ganz normale Form des Meniskus, des gesunden Meniskus.
Max, was mich bewegt, ist immer die Frage, hat es in den letzten Tagen bei dir in der Klinik einen Fall gegeben, egal jetzt ob Hund, Katze, was auch immer, wo du sagst, das war besonders, das hat mich sehr beschäftigt oder bewegt und gibt es da ein Beispiel?
Ja, es gibt natürlich immer viele Fälle, die wir sehen, Aber besonders bewegt hat mich ein Fall, der eigentlich sehr schön, ja, für den Patienten nicht schön war, aber den wir, denke ich, relativ schön versorgen konnten. Ein Tier, das einfach aus dem Fenster geflogen ist, aus 8 Metern gefallen, eine Wirbelsäulenfraktur hatte und die wir dann mit der Computertomographie minimalinvasiv wieder versorgt haben, ohne das wirklich aufzumachen.
Dieses Tier war eine Katze, nehme ich an.
Das war eine Katze, ja. Die dachte, sie ist ein Vogel, aber als sie unten aufgekommen ist, war sie leider anderer Meinung.
Max, du hast gesagt, die Katze ist aus 8 Meter Höhe runtergefallen und ich dachte bisher immer, Katzen landen immer auf den Beinen.
Ja, das hängt von der Höhe ab. Da gab es auch vor ein paar Jahren eine Studie, oder mehrere Studien, aber die wurden auch international publiziert. Das hängt von der Höhe ab, wie hoch das ist, weil die Katze ja Zeit braucht, um sich drehen zu müssen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr mal die Werbung im Fernsehen gesehen habt über irgendeine Automarke. Da war das wirklich schön dargestellt, dass die Katze einfach diverse Meter braucht, um wieder mit den Füßen voranzulanden. Und wenn das natürlich nicht der Fall ist, und das ist gerade die Gefahr, zweites, drittes Stockwerk, dann schaffen die es nicht, sich einmal um die eigene Achse zu drehen. Und das war bei der Katze so, die ist dann wirklich auf den Rücken gefallen, hat einen großen Bluterguss am Rücken gehabt, war schmerzhaft und hat deswegen halt eine Wirbelsäulenfraktur erlitten.
Und ihr konntet das operativ reparieren sozusagen?
Genau, wir haben das in erster Instanz, haben wir natürlich mit Röntgenbildern angefangen, da hat man nicht viel gesehen, haben dann eine Kernspintomographie gemacht, um das Nervengewebe uns anzuschauen, haben da gesehen, dass da halt Veränderungen sind, unter anderem ein traumatischer Bandscheibenvorfall mit Veränderungen im Rückenmark und hatten da eine Veränderung im Knochen auch gesehen in der Kernspintomographie, die aber in der Kernspintomographie nicht eindeutig darstellbar war. Deswegen auch noch eine Computertomographie damit gemacht. Und da haben wir die Fraktur darstellen können und haben das dann minimalinvasiv mit im CT versorgt.
Minimalinvasiv?
Genau, das war halt unter CT, man nennt das CT-guided, spricht man darüber, unter CT-Führung eigentlich die Implantate eingesetzt haben.
Katze oder Kater?
Das war eine Katze.
Weißt du den Namen?
Billy.
Billy?
Ja.
Wie geht's Billy jetzt?
Billy geht's jetzt glücklicherweise gut. Ist erst die ersten Tage, aber kann langsam schon wieder selber anfangen zu laufen.
Also würden wir Billy raten, wenn sie beim nächsten Mal runterfällt, ein Stockwerk höher, dann kann sie sich drehen und alles ist gut.
Ja, aber vielleicht würde ich ihr einfach raten, die Treppe zu nehmen und dann gesund unten anzukommen.
Okay, das war sie, die erste Episode des neuen Podcasts, die Tierklinik. Ich hoffe, euch allen hat es gefallen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. Dann sprechen Max und ich über das Thema Exotenmedizin.
Ja, da freue ich mich. Dann werden wir unseren Kollegen Jens Straub mitbringen und der wird uns viel über die Vogel- und Exotenmedizin berichten.
Okay, vielen Dank, Max. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss, ich freue mich.